Beim nächsten Ton ist es 20 Uhr. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder in 20.15 Uhr Film switcht und sozusagen kippt, um uns zuzuhören. Also herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, einem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein Podcast von zwei Siegnern, von Fabian und mir, Daniel.
In der Tat, ganz interessanter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wir quasi zur besten Sendezeit laufen und eben auch zur Fernseh-Primetime. Also wer sich dann für uns entscheidet, der hat wirklich Bock auf True Crime. Ja, stimmt, vielen Dank dafür.
Ja, vielen lieben Dank. Das ist auf jeden Fall, natürlich gibt es die Möglichkeit, uns auch online zu hören, aber es ist halt schon was anderes. Kleiner Insider vielleicht, so bei der allerersten Radiofolge habe ich die Folge auch bewusst übers Radio gehört. Also ich habe so ein Radio ausgepackt. Ihr kennt diese ollen Dinger, ne? So, wo man noch eine Antenne hat zum Hochklappen und so, um uns quasi darüber zu hören, es ist einfach was Besonderes und darüber freuen wir uns jedes Mal sehr.
Ja, total. Ich finde es auch surreal. Du hast mir beim letzten Mal auch oder beim vorletzten Mal, ich weiß nicht, wohne ja nicht mehr im Sendegebiet und da hast du mir irgendwie so einen kurzen Videoclip von dem Radio geschickt, wo wir gerade liefen, damit ich das quasi auch so halb miterleben kann. Das ist irgendwie wirklich ein total surreales Gefühl. Es ist sowieso total surreal. Ein Mitglied der Community, der Insta-Community, die schrieb mir, die hatte irgendwie längere Zeit den Podcast nicht mehr gehört, so aus Zeitgründen. Und die kommt hier aus dem Siegerland und hat dann irgendwie so morgens beim Zähneputzen auf einmal unsere Stimmen im Radio gehört und schrieb dann direkt bei Instagram, ey, ich habe euch jetzt mal irgendwie einen Monat nicht gehört und jetzt auf einmal höre ich euch im Radio, wie geil ist das denn? So, ne?
Das war ja, das ist tatsächlich lustig und ich habe jetzt vor kurzem unser Geburtstagsvideo mir nochmal angesehen. Und witzigerweise fallen da auch die Begriffe Podcast und Radio. Und zwar in einem Kontext, als es diesen Podcast noch gar nicht gab und wir uns darüber unterhalten haben, möglicherweise mal einen Podcast zu starten. Und da haben wir halt auch den Begriff Radio in den Mund genommen, was halt irgendwie total weit weg war. Und jetzt sitzen wir hier mitten im Studio, nehmen diese Folge auf und das ist einfach nur ein einfach wunderbares Gefühl.
Ja, generell diese ganze Podcast-Reise jetzt in diesen 2,5 Jahren, total surreal und total schön. Möchtest du noch irgendwas Einleitendes sagen oder soll ich schon mal so langsam Richtung Fall überleiten?
Man könnte sagen, dass wenn ihr diesen Fall jetzt hier hört, wir nehmen den etwas im Voraus auf, die Fußball-EM, glaube ich, relativ weit fortgeschritten sein sollte. Und von daher, von hier aus, kleiner Blick in die Zukunft. Fabian, was glaubst du, wer Europameister wird?
Puh, das ist mir relativ egal. Also wir hatten das ja schon ein paar Mal, das Thema, dass so meine krasse Fußball-Euphorie irgendwie so ein bisschen abgestorben ist, die ich früher immer so in mir getragen habe. Klar, wenn Werder spielt, dann verfolge ich das. Und ich hoffe natürlich auch immer, dass die möglichst erfolgreich spielen. Aber Nationalmannschaft juckt mich tatsächlich seit spätestens 2018 so gar nicht mehr.
Okay. Ja, also bei mir ist es eigentlich auch immer so, ne? Ich freue mich natürlich, ich halte immer zu Deutschland und hoffe, dass Deutschland gewinnt. In meiner Brust schlagen natürlich zwei Herzen, das heißt, ich freue mich auch für Spanien, weiß allerdings nicht, ob die heute auch bei der EM dabei sind. So sehr bin ich im Game.
Ich glaube, sie sind es. Ich habe es auch nicht verfolgt. Ich können jetzt natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen nennen. Frankreich könnte Europameister werden. Holland ist wie immer Geheimfavorit. Deutschland, wer weiß, als Underdog. Ich würde es geil finden, wenn wir mal wirklich so einen richtigen Underdog erleben. Wenn, weiß ich nicht, Albanien. Ich glaube, Albanien ist dabei.
Das wäre cool, ne?
Ja, also einfach nochmal so ein wirkliches Fußballmärchen, so wie damals Griechenland 2004, Europameisterschaft. Ich hätte damals drauf wetten sollen. Ich habe das Auftaktspiel gesehen gegen Portugal, wo die gewonnen haben. Und meine Mutter hat direkt so aus der Hüfte geschossen gesagt, so ja, Griechenland wird Europameister. Ne? Und damals war ich ja voll im Game. Ich so, ey, passt doch nicht mehr alle. Der und der spielt da und da und da. Das sind viel, viel geilere Leute und so. Ne? Hätte man diese Wette mal gemacht, dann hätte man jetzt ausgesorgt.
Möglicherweise, ja, wenn du so richtig investiert hättest. Aber Leute, Glücksspiel, lass das mal lieber.
Na egal, weg von der EM, weg von Fußball, hin zu True Crime, hin zum Siegerland, beziehungsweise dem erweiterten Umfeld des Siegerlandes. Wir hatten ja hier bei Radio Siegen so ein bisschen den Deal, dass wir über lokale Verbrechen sprechen und Verbrechen, die sich so im angrenzenden Nahbereich an das Siegerland-Land abspielen. Plus, minus 50, 60 Kilometer hatten wir mal so ins Auge gefasst und ziemlich genau in diesem Rahmen bewegen wir uns heute. Wir gehen Richtung Gummersbach ins Bergische Land, Wir gehen nach Marienheide. Kennst du das?
Natürlich. Das ist mir durchaus ein Begriff, weil es, sagen wir mal, auf der Fahrstrecke liegt zu meinem Arbeitsplatz.
Ach ja, ja krass, okay. Hm. Ich kannte es tatsächlich nicht, beziehungsweise ich kenne es erst seit einiger Zeit durch eine Bekannte. Vorher wusste ich nicht, dass es das gibt, diesen Ort. 14.000 Einwohnerort im Bergischen Land, wie gesagt in der Nähe von Gummersbach. Und wir reisen nicht nur geografisch, wir reisen auch, wie das die Natur der Sache ist, zeitlich ein wenig. Ein wenig sehr. Wir reisen in den Februar 1998.
Okay, also lange Zeit her.
Kurz vor der Jahrtausendwende und wo wir gerade eben mit Fußball eröffnet haben, die WM 1998, das war, glaube ich, das beste Turnier, das ich live miterlebt habe, auch wenn das deutsche Abschneiden grauenhaft war, aber das war so...
War das in Frankreich?
Ja, das war so ein Turnier, wo ich wirklich jedes Spiel gesehen habe und einfach super, super geile Spiele. Irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass damals ganz andere Stars, also heute sind natürlich auch viele Stars und viele tolle Kicker unterwegs, aber damals waren Superstars irgendwie Superstars. So ein Zidane, der hatte eine ganz andere Aura als die Leute, die heute so unterwegs sind, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, ob man es ganz vergleichen kann, weil ich finde so diese extremen Superstars wie heute, wie Cristiano Ronaldo oder Messi oder wen gibt es denn da noch, Neymar und so, die sind natürlich schon außergewöhnlich groß, also wirklich außergewöhnlich groß. Ein Messi, der Maradona sozusagen eingeholt hat, das ist schon eine Größe, die es zu der Zeit nicht gab. Aber es gab halt diese Typen, ne, die noch so quasi aus den Mitte der 90er Jahren rübergeschwappt sind, so keine Ahnung, weiß nicht, gab es Romario noch zu dem Zeitpunkt zum Beispiel?
Natürlich.
Sowas, ne?
Aber auch, diese Größe, das hatte natürlich auch oder hat heute viel damit zu tun, dass es eben soziale Medien gibt, dass einfach die Präsenz ganz anders ist. Ne? Das hatten die Leute damals nicht. Die haben halt einfach nur mit ihrem Flair auf dem Platz geglänzt und wenn du dann abseits von den Spielen hast du von denen halt nichts mitbekommen.
Voll, das war deren Bühne, ne? Das muss man wirklich so sagen. Also Haarfrisuren zum Beispiel, solche Sachen, Schuhe. Wir waren damals, als wir gekickt haben in dem Alter, wenn dann irgendwie ein neues Spiel kam und dann hatte irgendwie, weiß ich nicht, in der WM ein Spieler weiße oder gelbe Schuhe an oder blaue oder sowas, das war so ein Riesenhighlight und dann war das sozusagen unsere Möglichkeit, die wahrzunehmen. Es gab ja auch keine YouTube-Videos, wo man sich das hätte immer wieder ansehen können. Was wir gemacht haben ist, wir haben halt wie die bescheuerten VHS-Rekorder ausgepackt und Kassetten aufgenommen, um uns dann immer wieder diese Minuten, die Spielminuten anzusehen, zurückzuspulen, anzusehen, auf dem Bolzplatz zu rennen, nachzumachen und sowas halt. Das war halt unsere Möglichkeit, die wir hatten.
Genau, 50 Mal das Video mit dem einen Trick zu sehen, dann auch in den Garten zu rennen und diesen Trick nachzumachen.
Großes Highlight, JJ Okocha, immer wieder.
Der Rainbow Flip. Ja, was habe ich geübt, bis ich den konnte? Da war ich total ehrgeizig. Aber jetzt sind wir mega abgeschweift.
Oh ja.
Aber Rainbow Flip, den einmal im Spiel zu bringen oder beim Bolzen mit Freunden, das war einfach gigantisch.
Übrigens so ein kleiner ein Beleg dafür, dass wir uns jetzt hier mittlerweile so zu Hause fühlen, ist, dass wir jetzt mittlerweile auch hart abschweifen, was wir normalerweise quasi nur in unserem normalen Podcast bei Spotify und Co. machen.
Ja, jetzt schweifen wir aber zurück in den Februar 1998, 27. Februar 1998. An der Gesamtschule in Marienheide endet gerade der Nachmittagsunterricht. Schülerinnen und Schüler sind auf dem Weg aus der Hausaufgabenbetreuung zu den Bussen. Lehrer gehen aus dem Gebäude zu den Lehrerparkplätzen. Zwei Lehrerinnen verlassen das Gebäude gemeinsam. Sie haben das gleiche Ziel. Irmgard H. und Agnes H., die benutzen das gleiche Auto. Die bilden eine Fahrgemeinschaft, wenn immer der Stundenplan es zulässt. Die haben den gleichen Weg und um eben Ressourcen zu sparen und weil die sich gerne mögen und auch gerne so miteinander agieren, sparen die sich quasi dann, dass jeder getrennt fahren, wenn es möglich ist und sie fahren gemeinsam.
Das beantwortet jetzt auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Dieses H, das Kürzel H, bedeutet nicht, dass sie den gleichen Nachnamen hatten,
nein.
Ein Paar gewesen sind oder verwandt sind. Okay.
Die beiden legen den Weg zu Irmgard H.'s Auto zurück. Sie verabschieden sich noch von Kollegen, von anderen Schülern. Sie winken diversen Schülern zu. Es sind zwei sehr beliebte Lehrerinnen, die an der Schule allgemein ein sehr gutes Standing genießen, sowohl im Kollegium als auch bei den Schülern. Beide steigen ein, das Auto wird gestartet und augenblicklich zerreißt eine Explosion die nachmittägliche Stille. Das Auto von Irmgard H. geht in Flammen auf, eine riesige Stichflamme zieht nach oben, Rauchschwaden sind zu sehen. Kollegen, die auf dem Pausenhof stehen und auch Schüler sind absolut geschockt. Kollegen, die es drinnen miterleben, rennen nach draußen, auch Schüler rennen nach draußen. es wird hin und her gerufen, einzelnen Leuten wird zugebrüllt, sie mögen doch bitte einen Krankenwagen und die Feuerwehr verständigen, andere wollen nachsehen, was überhaupt passiert ist, schnell wird klar, das Auto von Irmgard H. ist explodiert und brennt und beide schaffen es nicht mehr lebend nach draußen.
War es eine Autobombe oder was genau, wurde da irgendwas manipuliert?
Ja, relativ schnell beginnen natürlich die Untersuchungen, das ist ganz klar. Ein technisches Versagen kann man im Prinzip direkt ausschließen, so würde das nicht vonstatten gehen. Also man weiß im Prinzip relativ schnell, dass da irgendeine Manipulation vorliegt und Sachverständige der Polizei finden eben schnell einen Sprengsatz. Eine aus Schwarzpulver und Magnesium hergestellte Ladung, die ans Zündschloss gekoppelt war, also beziehungsweise an den Zündungsmechanismus gekoppelt war, sodass bei einer Zündung eben diese Bombe in die Luft geht. Die Art und Weise, wie diese Bombe gebaut und angebracht wurde, deutet darauf hin, dass das so homemade ist. Also es ist kein professionelles Material, was da benutzt wurde, sondern da hat irgendwer offensichtlich zu Hause was gebastelt.
Ist denn Schwarzpulver und Magnesium, sind die so einfach zugänglich? Kann man die sich einfach so kaufen?
Magnesium meines Wissens nach schon.
Also man kennt das ja so für Sportler, aber ich weiß nicht, ob das nicht da nochmal irgendwie mit anderen Dingen vermischt ist oder so. Und reines Magnesium vielleicht in Apotheken.
Also ich weiß nicht genau, wie es läuft. Ich hatte in der Jugend einen Kumpel, der hat immer auch aus verschiedenen chemischen Komponenten so Rauchbomben und sowas gebastelt. Mhm. Magnesium, Kalium, Permanganat, Magnesiumnitrat, glaube ich. Und das hat der immer über Apotheken bezogen. Mhm. Und das ging, also auch als Jugendlicher, da hat auch keiner gefragt. Ich meine, natürlich, der hat jetzt auch keine riesigen Mengen gekauft. Ne? Schwarzpulver ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Das wird eben zur Munitionsherstellung verwendet oder zur Sprengstoffherstellung eben in bestimmten Betrieben. Das kann man höchstwahrscheinlich nicht einfach so kaufen. Ja. Wir werden aber auch dazu kommen, dass der Verantwortliche für diese Tat auch einen Mittäter dafür quasi instrumentalisiert hat, ihm da so bei der Beschaffung und bei der Ausführung zu helfen.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man von beiden Substanzen eine große Menge braucht, um so ein Auto in die Luft fliegen lassen zu können.
Da kann ich keine Aussage zu treffen, aber wahrscheinlich ist das so, ja. Hm. Die Ermittlungen beginnen natürlich relativ schnell. Wie gesagt, Umfragen an der Schule ergeben, dass beide extrem beliebt waren, dass es da keine Feindschaften gab im Kollegium, dass es auch keine Schüler gab, die da irgendwie auf irgendeine Art und Weise im Konflikt gelegen haben. Da das Auto von Irmgard H. gesprengt wurde, ist natürlich relativ klar, dass sie das eigentliche Ziel war. Und der Gedanke kristallisiert sich heraus, dass ihre Kollegin Agnes Kollateralschaden war, dass vielleicht der Bombenleger nicht wusste, dass an diesem Tag diese Fahrgemeinschaft anstand oder es ihm schlicht und einfach egal war, aber eben das Hauptziel Irmgard H. war. Hm. Dadurch wächst bei ihrem Bruder auch relativ schnell der Verdacht heran, dass ihr Ex-Mann etwas damit zu tun haben könnte mit diesem Mord. Also, dass es sich hier um einen Femizid handelt.
Ja.
Allerdings muss man dazu sagen, er hat sofort an diesen Ex-Mann gedacht, denn die Scheidung, die war schon einige Zeit durch. Der Ex-Mann war auch neu liiert, aber konnte trotzdem irgendwie nie so richtig gehen lassen.
Ja.
Und hat seiner Ex-Frau das Leben auch relativ nachhaltig zur Hölle gemacht, sodass der Bruder des Opfers eben sofort an ihn denken musste. Mhm. Allerdings hat er ihm dann auch diese Schwere der Tat natürlich nicht so ganz zugetraut. Also er musste einfach an ihn denken, weil das die einzige Person war, wo irgendwie ein Konfliktpotenzial besteht.
Ja.
Aber das ist natürlich dann schon eine massive Tat, dann irgendwie aus einem Konflikt heraus jemanden in die Luft zu springen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde halt, wie du schon gesagt hast, vor allem dann, wenn er neu liiert war, eigentlich könnte man dann davon ausgehen, dass er damit abgeschlossen hat mit dieser Vergangenheit. Und selbst wenn die Beziehung vielleicht nicht im Positiven, im Guten auseinandergegangen ist, dann doch zumindest so, dass man halt sagt, okay, man, weiß ich nicht, geht jetzt seinen eigenen Weg.
Ja, genau. Die Polizei ermittelt erstmal in alle Richtungen, also nicht nur in diese Ehepartnerrichtung, sondern man will erstmal allgemein angelegt ermitteln. Und kann eben erstmal nur zutage fördern, dass beide Opfer, beide Ende 30, insgesamt einfach sehr, sehr beliebt waren. Sie galten beide als nachdenkliche, aber auch sehr fröhliche Menschen. Also Menschen, die Dinge hinterfragen, die sehr empathisch sind, aber die auch mit einer gewissen Lebensfreude durchs Leben gehen und wie gesagt, im beruflichen Umfeld einfach keinerlei Konfliktpotenziale auf sich geladen haben.
Hm. und dementsprechend auch bei den Schülern gut ankam, weiß man das?
Also, total.
Ja, okay.
Also das war dann der Gestalt, dass die Beerdigung tatsächlich vom Schulverband aus besucht wurde, dass also Lehrer und auch Schüler in Bussen zur Beerdigung gefahren wurden, um da gemeinsam Abschied zu nehmen. Das spricht ja auch für eine gewisse Beliebtheit. Gut, das wird natürlich auch damit zu tun gehabt haben mit dem Tatkontext, dass die Schule eben Tatort war, kann ich mir vorstellen, dass das auch so eine Aufarbeitung für alle Beteiligten war. Eben dieses gemeinsame Abschied nehmen bei der Beerdigung, aber eben auch sprach ganz klar für die Beliebtheit, denke ich.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, hinzu kommt natürlich, was man nicht unterschlagen darf an der Stelle, dass das natürlich ganz schlimme Traumata ausgelöst haben muss. Denn wenn Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schülerinnen und Schüler sowas miterleben, dann ist das natürlich ein riesiger Schock und eine Situation, die wir alle nicht erleben wollen im Leben. Und die brauchen ja danach auch eine gewisse Betreuung. Das ist ja nichts, was man so einfach wegstecken kann.
Ja, wie gesagt, zumal eben auch die Schule zum Tatort wird. Und das ist ein Ort, wo du als Schüler natürlich unglaublich viel Zeit verbringst. Und auch als Lehrer natürlich, wir verbringen einfach so grob gesagt ein Drittel unserer Zeit auf der Arbeit in etwa. Und das ist dann natürlich, wenn so ein Ort dann mit so einem traumatischen Ereignis belastet ist und du vielleicht auch noch diese Explosion gesehen hast, vielleicht das brennende Auto gesehen hast,
ja.
Das wird ja auch nicht direkt abgeschleppt worden sein, das wird da aus untersuchungstechnischen Gründen vielleicht noch einen Tag gestanden haben oder so.
Ja.
Und wie gesagt, es gab eben auch nicht wenige Leute, die eben den Weg der beiden zu dem Auto gesehen haben, die sich verabschiedet haben, die zugewinkt haben, die einfach wirklich sehr, sehr nah dran waren. Mhm. Ja, absolutes Trauma auf jeden Fall.
Tja, das glaube ich.
Relativ schnell wird klar, dass eine der beiden Frauen, das Hauptopfer, im Prinzip wusste, dass ihr Leben bedroht ist und dass sie auch einen Brief geschrieben hat an die Kölner Bezirksregierung. Und wäre der früher angekommen und wären vielleicht frühere Briefe und Äußerungen ihrerseits ernst genommen worden, hätte dieser Mord vielleicht verhindert werden können. Denn zwei Tage vor dem Mord schrieb das Opfer an die Kölner Bezirksregierung eben einen Brief, der sich damit beschäftigt, dass ihr Ex-Mann sie bedrohte, auch mit dem Tod bedrohte und sie sich da beim Schulamt beschwerte, denn ihr Ex-Mann war ebenfalls Lehrer und sie wollte quasi deswegen die Bezirksregierung über diese Bedrohungssituation in Kenntnis setzen.
Um diesen Kontext vielleicht nochmal ganz kurz deutlich zu machen für all diejenigen, die mit dem Schulsystem nicht so viel am Hut haben, die Bezirksregierung Köln ist zuständig für die Schule Marienheide, die Schule ist der Regierung unterstellt.
Ja, definitiv. Da wir Schätzfragen so gerne mögen und da wir uns hier im Umfeld des Femizid bewegen, das hatten wir ja in der letzten Folge dann schon eingangs erwähnt, dass das heute das Oberthema sein wird, möchte ich dich nochmal auf die Reise der Schätzungen schicken.
Okay, ich bin bereit.
Für das Jahr 2023 habe ich keine Zahlen vorliegen. Aber ich habe wieder mal Statista bemüht und für 2022 eine Zahl gefunden. Femizide im Jahr 2022 weltweit. Was denkst du? Allerdings auch hierbei wieder bedenken, das kommt natürlich immer so drauf an, was wird angezeigt, was wird wie wahrgenommen, werden diese Taten überhaupt in anderen Ländern teilweise auch als Femizid gewertet, diese ganzen Taten. Was meinst du, wo wir rauskommen?
Tja, auch hier fehlt mir eigentlich wieder eine Referenz, wie in der letzten Folge, dass ich jetzt einen Anhaltspunkt habe, womit ich das jetzt in Bezug setzen könnte. Die gesamte Mordzahl weltweit, kannst du dazu was sagen? Ist natürlich total schwer zu beziffern, wahrscheinlich aufgrund der verschiedenen Konflikte, die es gibt.
Ja, kann ich nicht.
Na gut, werden einige tausend sein und von daher gehe ich mal von 2000 Fällen pro Jahr aus.
Ja, das wäre tatsächlich in Anführungsstrichen schön. Das wäre eine deutliche Verbesserung der Situation. Wir sprechen von erfassten 48.800 Fällen. In den meisten Fällen werden da Frauen von Partnern, Schrägstrich Ex-Partnern oder Familienangehörigen getötet, weil sie eben irgendwie die Familienehre in Anführungsstrichen besudelt haben, wie auch immer. Partner, Ex-Partner, die eben einer Trennung vorbeugen wollen, nicht loslassen wollen oder eben, ja, teilweise auch, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne dass es böse klingt, Platz in ihrem Leben für eine neue Frau schaffen möchten. Das ist auch tatsächlich häufig ein Grund, ne? Dann manchmal aus religiösen Gründen Scheidung keine Option ist oder weil vielleicht die Frau das Vermögen mitbringt und man den Lebensstandard behalten möchte. Das sind gängige Motivsituationen. Und wie gesagt, wir müssen halt sagen, 48.800, ne, das sind offiziell Erfasste. Ne?
Ja.
In Deutschland versucht jeden dritten Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen.
Okay, das finde ich jetzt auch extrem viel, vor allem wenn man hier berücksichtigt, dass es so um die 200 Mordfälle in Deutschland pro Jahr gibt.
Ja.
Dann ist das wirklich, also jeder dritte Tag dann echt viel.
Ja, also Gewalt innerhalb von Beziehungskonstrukten wird natürlich jeden Tag ausgeübt, aber jeden zweiten bis dritten Tag dann offensichtlich sehr, sehr massiv. Das ist auch eine Statistik, die irgendwie sehr, sehr beklemmend ist, finde ich.
Definitiv.
Deutschland steht damit in Europa in der Femizidrate auch relativ weit oben. In Europa sind allerdings bezogen auf die auf den Bevölkerungsreichtum des Landes, wenn man das dann so ausrechnet, Taten pro 100.000, dann sind die Spitzenländer in Anführungsstrichen in Deutschland Zypern, Portugal und Malta, da werden die häufigsten Femizide begangen.
Okay, wow. Zypern, Malta und Portugal. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet.
Ja, Malta ist ja auch so ein bisschen ein Land, was man gar nicht so auf dem Schirm hat generell, aber das ist ein sehr, sehr konservatives Land, katholisch konservativ, und das ist eins von zwei europäischen Ländern, wo zumindest bis vor kurzem noch die Scheidung an sich verboten war. Das waren Irland und Malta. Ich meine, Irland hat die Scheidung mittlerweile erlaubt und ich glaube, soweit ich weiß, ist sie auf Malta noch immer nicht legal. Das heißt, allein da sieht man ja schon, was da für ein Beziehungsbild vorherrscht, und dann kann man sich eventuell auch dieses Besitzdenken und diese Gewaltdynamik erklären.
Jein. Also ich finde das total, ist ein absolutes No-Go im Jahr 2024, dass Scheidungen nicht erlaubt sind.
Natürlich.
Aber das rechtfertigt ja nicht einen Mord. Also auch wenn es ein konservatives Weltbild dort gibt.
Das meine ich auch nicht, aber das zeigt ja schon, dass man gewissen Werten, den freien Willen und diese Entscheidung, was möchte ich mit meinem Leben tun, mit wem möchte ich mein Leben verbringen, das wird gewissen Werten einfach untergeordnet. Und das bringt eben auch mit sich, dass man offensichtlich Frauen dann nicht volle Entscheidungsgewalt über das eigene Leben zugestehen
möchte. Genau, und sie nicht so einfach gehen lässt. Das heißt also letztendlich, es gibt gesellschaftliche Werte und auch Gesetze und Normen, die quasi in gewisse Engpässe führen, in Situationen führen, in denen Leute vielleicht eher nicht einen anderen Ausweg finden, als sehr extreme Taten zu verüben.
Ja.
Okay.
Schülerinnen und Schüler der Schule sind natürlich vollkommen geschockt, Lehrer auch. Wie gesagt, der Wagen brennt da auf dem Lehrerparkplatz vor sich hin. Eine große Rauchwolke macht weit über die Grenzen von Marienheide hinaus darauf aufmerksam, dass da offensichtlich irgendetwas passiert ist. Einige Kolleginnen und Kollegen rennen spontan nach draußen, um nach dem rechten Sinn, um Hilfe zu rufen. Zufällig kommt ein Streifenwagen vorbei. Lehrer bitten den Polizisten, beziehungsweise die Polizisten, die vorbeikommen, direkt diese Drohungen von Irmgard H.'s Ex-Mann aufzunehmen. Also die wussten das auch, dass da eine gewisse Bedrohungssituation vorlag. Wahrscheinlich wurde so im Kollegium darüber gesprochen. Der Ex-Mann war nicht Lehrer an dieser Schule. Der war in Waldbröl an der Schule tätig, also etwas weiter weg. Aber offensichtlich war es im Kollegium ein offenes Geheimnis, dass die Scheidung insgesamt nicht gut lief. Und zwar aus diversen Gründen. Rainer H., der Ex-Mann von Irmgard H., hatte zwar, wie gesagt, eine neue Partnerin, der hatte sich nach dieser Scheidung ist er weitergezogen, hätte eigentlich auch ein zufriedenes Leben führen können, hat in Morsbach mit seiner neuen Partnerin gelebt, in einem Häuschen, war da auch relativ gut integriert. Die Dorfgemeinschaft hat ihn jetzt nicht so mit ganz, ganz offenen Armen empfangen, weil er zwar als offener und hilfsbereiter Mensch galt, aber auch irgendwie als sehr arrogant und besserwisserisch da wahrgenommen wurde.
Ja, okay.
Sodass man nichts gegen ihn hatte, aber ihn jetzt auch nicht unbedingt so zum besten Kumpel gemacht hat.
Ja, ich verstehe. Dann vielleicht die Frage dazu, was waren denn seine Fächer? Also hatte er zufälligerweise Chemie, was ich mir jetzt vorstellen könnte? Das sind ja wahrscheinlich Skills, die man mitbringen könnte, um zum Beispiel so ein Vorhaben durchzuführen. Wäre die eine Frage, und die andere Frage, was weiß man über seine neue Frau? War sie jetzt auch irgendwie im Bildungswesen tätig?
Die ist ein komplett unbeschriebenes Blatt für mich. Ich habe nur herausgefiltert, dass es da eine neue Partnerin gab und dass es da offensichtlich auch die Chance gab seinerseits, wieder ein erfülltes Leben auch zu haben mit einer Person an seiner Seite,
ja.
Aber das offensichtlich nicht von ihm angestrebt wurde, beziehungsweise er das so nicht wahrgenommen hat, weil er einfach sehr dominiert war von dem Gedanken, sich an seiner Ex-Frau zu rächen.
Ich finde, wenn man das so hört, dann wirft das ja auch ein schlechtes Licht auf seine Motivation, eine neue Beziehung einzugehen. Dann klingt das automatisch, das so, als ob quasi die neue Partnerin nur so ein bisschen, weiß ich nicht, sowas, vielleicht eine repräsentative Funktion hatte und mehr auch nicht.
Genau, man hat halt einfach einen Partner.
Genau.
Aber die Person an sich scheint ja austauschbar gewesen zu sein.
Richtig.
Das war emotional nichts, ne? Das war wahrscheinlich vielleicht einfach so ein bisschen der Rebound nach dem Verlassenwerden und ich habe jetzt jemanden an meiner Seite, aber ich emotional kann ich mich darauf nicht einlassen, weil ich entweder noch an meiner Ex-Partnerin hänge oder dieser Rachegedanke an der Ex-Partnerin eben diese aufkeimenden Emotionen für die neue Partnerin erstmal untergräbt. Ne?
Aber warum sprechen wir überhaupt von Rache?
Rainer H. war quasi verletzt davon, dass er verlassen wurde. Das
okay.
ist erstmal so sein Hauptanspruch gewesen. Das konnte er so gar nicht nachvollziehen. Der war wohl so ein bisschen kontrollierend, zwar an seiner Schule, bei auch wiederum Kollegen und auch bei Schülerinnen und Schülern eher einer der beliebten Lehrer.
Ja.
Tatsächlich mit der Fächerkombination Mathe und Chemie, wer hätte das gedacht?
Mhm.
Aber eben, wie gesagt, dieses schwer greifbare, distanziert Besserwisserische, was so die Leute in seinem neuen Lebensumfeld Morsbach ausgemacht haben, das war wohl auch so ein bisschen in der Ehe so. Die Ehe hat sich seiner Meinung nach nicht so richtig auf Augenhöhe befunden, so wie ich das nachlesen konnte. Also die Frau war so ein bisschen unter ihm.
Ja.
Obwohl er eine ja, intelligente und auch sozial gleichgestellte Frau, also sozial gleicher Beruf, ne, gleicher Stand in dem Sinne.
Ja, genau.
Aber für ihn war das offensichtlich nicht so. Und er hatte auch so eine leicht kontrollierende Art offensichtlich, sodass das für ihn einfach ja an Majestätsbeleidigung grenzte, verlassen zu werden.
Ja, okay, kann ich verstehen. Hatten die beiden Kinder?
Das weiß ich nicht. Ich meine nicht. Also ich habe darüber nichts gelesen. Es ist sehr gut möglich, dass die aus der Berichterstattung weitestgehend ausgeklammert wurden, um irgendwie die zu schützen.
Ja, es hätte mich dahingehend nochmal interessiert, weil die möglicherweise vielleicht auch so eine Rollenbeschreibung im innerfamiliären sozusagen hätten auch nochmal bestätigen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hätte es quasi, was so diese Gleichberechtigung der beiden betrifft, auch nochmal darauf schließen lassen können, dass sie möglicherweise zugunsten der Kindererziehung eine Zeit lang zu Hause geblieben ist und nicht Vollzeit gearbeitet hat eine Zeit lang oder sowas, ne? So ein klassisches Rollenbild sozusagen letztendlich dann durchgelebt hat.
Ich muss das revidieren. Ich habe hier gerade in meinen schlauen Notizen geguckt. Es gab Kinder. Ich wusste einfach nicht, was für welche, wie viele, wie alt. Also ich weiß nur, es gibt Kinder.
Okay.
Dazu kommen wir dann jetzt am Rande. Wie gesagt, der Hauptpunkt für Rainer H. war dieser Kontrollverlust. Rache, weil er verlassen wurde. Aber er hatte noch einen anderen Grund, sich an seiner Ex-Frau in Anführungsstrichen zu rächen und sie umzubringen. Er hat immer wieder im Umfeld, im Bekanntenkreis und auch im Kollegenkreis verlauten lassen, dass er der Meinung ist, dass seine Ex-Frau sich in den Kopf gesetzt hat, ihn finanziell zu schädigen und ausbluten zu lassen und dass sie die Scheidung quasi aus rein wirtschaftlichen Eigeninteressen angegangen ist und ihn da übervorteilen wollte, ihn da schlecht dastehen lassen wollte. Also er hatte das Gefühl, dass er da ungerecht behandelt wird, dass er Gelder bezahlen muss, die nicht angemessen sind, da sie ja auch ein eigenes Einkommen hatte und dass er da betrogen wird.
Okay, weißt du was zu den finanziellen Fakten, wie es aussah? Weil dieser Aspekt zum Beispiel der Kinder Betreuung oder beziehungsweise auch der Unterhaltszahlung möglicherweise würde dabei ja genau reinschlagen.
Ja gut, das wird er natürlich, er wird den Kindern gegenüber natürlich unterhaltspflichtig sein, die sind bei der Mutter geblieben. Inwieweit er dann auch der Mutter gegenüber oder der Ex-Frau gegenüber irgendwie eine Form des Unterhalts entrichten musste, kann ich natürlich nicht sagen, da bin ich kein Experte, aber dadurch, dass sie natürlich selber auch einen ganz gut bezahlten Job hatte, gehe ich davon aus, dass sich das in Grenzen halten wird. Ne?
Mhm.
Deswegen weiß ich nicht, auf welcher Grundlage da seine Aussagen oder seine Befürchtungen gelaufen sind.
Ja.
Das ist ja auch natürlich ein Szenario, was existiert. Ne? Also ich glaube, viele Scheidungen sind sehr, sehr dreckig, was so diese finanziellen Umstände angeht, und eine Partei gönnt der anderen nicht das Schwarze unterm Fingernagel und keine Ahnung, milkt die Kuh quasi, bis es nicht mehr geht, ne? Wie es in dem Fall war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das eben so diese Gemengelage war, in der wir uns befunden haben.
Ja.
Er hatte auch öfter mal, wie gesagt, er hatte seine Frau öfter bedroht, er hatte auch oft gedroht, die gemeinsamen Kinder ins Ausland zu entführen. Also er hat wirklich konkrete Drohungen abgegeben und die Mutter hatte das auch öfter berichtet, Arbeitgeber und auch Bezirksregierung, aber es gab da bisher nie irgendeine Form der Konsequenz.
Jetzt haben wir viel über Rainer H. erfahren. War er es denn?
Ja, er wird tatsächlich am selben Tag, also am Tattag, direkt um 17.30 Uhr verhaftet. Also die kurz nach der Tat, wenige Stunden nach der Tat. Er war es, das nehme ich vorweg, das ergibt dann später die Untersuchung. Also dieser erste Impuls des Bruders, des Opfers und auch dieser Kollegin mal bei dem Ex-Mann nachzuhören, stellt sich dann auch als der richtige Impuls heraus.
Okay.
Das wird dann einfach auch im Endeffekt beschrieben, im Nachhinein von Gutachtern und Gutachterinnen, die mit ihm gearbeitet haben im Laufe dieser Verfahrenszeit, die ihn ebenfalls als sehr arrogant und rechthaberisch erlebt haben und die in den Gesprächen auch filtern konnten, dass es einfach eine große Mischung aus Wut, Hass und Rachegefühlen gegen seine Ex-Frau gab, eben wegen des Verlassenseins, aber auch wegen des vermeintlichen Betrogenwerdens im Laufe der Scheidung.
Ja.
Er hat seine Ex-Frau tatsächlich nach dieser Scheidung so massiv bedroht und unter Druck gesetzt, auch immer wieder diese mögliche Entführung der Kinder in den Raum gestellt, dass diese auch körperliche Folgen hatte. Also das war jetzt nicht nur so, dass sie sich bedroht gefühlt hat, dass da irgend so ein latentes Gefühl von es könnte was passieren im Hintergrund war, sondern sie erlitt zwei Hörstürze, die absolut massiv waren, die sie eine Zeit lang auch dienstunfähig gemacht haben, einfach aufgrund ihrer psychischen Verfassung, psychosomatische
Reaktionen.
Ja. Mhm. Und sie musste sich dann immer wieder auch in Behandlungen begeben. Er machte dennoch keinen Halt davor, sich weiter in diese Rachefantasien hereinzusteigern und an ihr rächen zu wollen. Und auch nach diesen Hörstürzen, nach ihrem Reha-Aufenthalten und so weiter, veröffentlichte er Aktfotos von seiner Ex-Frau, die im Laufe der Ehe halt irgendwann mal gemacht wurden. Das nennt man heute Revenge-Porn. Das ist eine relativ gängige Sache, dass Leute nach Beziehungsende Aktfotos oder Sexclips, was auch immer, im Internet dann veröffentlichen, um
Revenge, zur Rache.
Ja, halt eben den Ex-Partner zu demütigen. Das ist so ein Phänomen, was seit ein paar Jahren relativ präsent ist tatsächlich.
Ja.
Totale Abartigkeit auch übrigens.
Ja, total. Entzieht sich auch jeglichem Verständnis. Jetzt wäre noch die Frage, also zwei große Fragen habe ich eigentlich. Zum einen, warum wurde nicht reagiert? Warum war das irgendwie ein öffentliches Geheimnis, dass jeder wusste, was da irgendwie los ist, dass es eine starke Bedrohung gibt, aber warum konnte nicht gehandelt werden? Vielleicht gab es ja Bemühungen zu handeln. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, wie kann man sich das rein praktisch vorstellen? Ist er dann irgendwie während der Schulzeit auf dem Parkplatz dort einmarschiert und hat dann diesen Sprengsatz dann einfach hinterlegt? Oder also wie kann sowas passieren, ohne dass es auffällt?
Ja, zum Ersteren kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, warum es keine konkreten Reaktionen auf seine ganzen Taten gab. Ich glaube, das war so ein bisschen so eine Aussage-gegen-Aussage-Situation, denn so wie sie immer wieder sich über ihn beschwert hat, sowohl bei der Bezirksregierung als auch bei Behörden, hat er das dann kontermäßig teilweise auch getan. Also er hat beispielsweise Strafanzeige wegen Erpressung gegen sie erstattet und hat dann da irgendwelche Geschichten erzählt, was sie angeblich alles tut.
Okay.
Sie musste eine Stellungnahme an die Kölner Staatsanwaltschaft schreiben, um eben zu diesen Erpressungsversuchen, Vorwürfen irgendwie Rechenschaft abzulegen. Und ich glaube, dass die Behörden so ein bisschen darin eingebunden waren, rauszufinden, wer macht hier überhaupt was. Und vielleicht auch jetzt gar nicht so mit so super viel Interesse an diesem Fall rangehen, weil das einfach wie so ein typischer Rosenkrieg vermutlich gewirkt hat.
Ja, okay.
Und diese Angst der Frau einfach vielleicht nicht so greifbar war. Damals, muss man ja auch dazu sagen, galten zum Beispiel, was so Stalking angeht, auch noch nicht so Gesetze wie heute, die sind etwas verschärft worden. Es ist immer noch ein relativ stumpfes Schwert. Du musst das immer noch natürlich nachweisen und es muss auch oft was passieren, bevor man irgendwie handeln kann. Aber damals war das beispielsweise noch nicht mal Straftatbestand.
Ja, okay. Verstehe. Und ja, genau, wie hat er jetzt diese Bombe platziert? Wie ist das passiert?
Das ist tatsächlich etwas, wo ich keine Aussage zu treffen kann. Es muss so gewesen sein, dass er mit seinem Mittäter, den hat er, wie gesagt, teilweise mit der Materialbeschaffung beauftragt. Er als Naturwissenschaftslehrer wird wahrscheinlich auch Zugang gehabt haben zu eben diesen Stoffen.
Das wäre meine Vermutung gewesen, ja. Auf jeden Fall. Oder aber zumindest eine Legitimation auch hat, sie zu bestellen in einer größeren Menge.
Genau. Teilweise wurde aber eben auch der Mittäter dafür genutzt, die Rohstoffe zu besorgen. Der wurde auch genutzt, um diese Bombe zu bauen. Also der hatte scheinbar auch da irgendeine Art von Ahnung. Über den ist nicht viel bekannt. Der ist so ein bisschen aus der Presse rausgehalten worden. Der hatte allerdings keine Kenntnis von den Tötungsabsichten.
Ah, okay.
Der soll gedacht haben, dass diese Bombe der Ex-Frau einfach nur einen massiven Schreck einjagen sollte. Allerdings denke ich dann, wenn der die Expertise hatte, beim Bombenbau zu helfen, dann muss dem auch klar gewesen sein, aufgrund der Menge, die da verbaut wurde, dass das deutlich mehr anrichten wird, als einen Schrecken einzujagen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also vor allem auch dieser Schrecken mit einer Bombe ist ja nur auch jetzt irgendwie kein Kinkerlitzchen, ne? Also das ist ja auch etwas, wo man was eine gewisse Bereitschaft auch mit sich bringt, die, finde ich, auch bestraft werden sollte.
Ja, total. Aber ich denke, dass der einfach so manipuliert wurde von seinem Freund, der hat ihm wahrscheinlich immer wieder erzählt, wie furchtbar eben dieser Rosenkrieg nach der Ehe ist, wie schlimm die Ex-Frau ihn ausnehmen möchte. Und der war dann wahrscheinlich in so einer Loyalitätskrise und vielleicht auch so ein bisschen angefeuert und hat auch gedacht, boah, was für eine dumme Kuh, ich helfe dir auf jeden Fall, ja, so einen Denkzettel zu veranstalten. Vielleicht hat er selber einschlägige Erfahrungen gemacht und
ja,
hatte dann,
genau, sowas. Ja. War er denn auch Lehrer? Das weiß man wahrscheinlich.
Das weiß man nicht. Über den ist, wie gesagt, es gibt einfach nur die Information, dass es den gab,
okay, dass
der beteiligt war, dass der offensichtlich die Schwere des Ganzen deutlich unterschätzt hat, dass er anschließend 9 Jahre Gefängnisaufenthalt bekommen hat.
Okay. Das ist also auch nicht wenig.
Nee, das ist schon auch ordentlich,
ja. Ja, also gut, dann kann man sich, was das Wie betrifft, ja nur sich das Ganze so vorstellen, dass im Prinzip dieses Parkgelände, dieser wahrscheinlich Lehrerparkplatz, so ein bisschen unbeobachtet war, dass als das Schulleben einmal begonnen hatte und die Unterrichtsstunden liefen, dort wahrscheinlich niemand mehr hergegangen ist, sehr wahrscheinlich hergefahren ist, aus irgendeinem Grund wird der Täter dann möglicherweise entweder Glück gehabt haben, denn es gibt ja immer auch Lehrer, die dann irgendwie zuerst zu einer zweiten, dritten Stunde oder sowas Unterricht haben, oder er hatte eben Kenntnis über den gesamten Stundenplan des Kollegiums, sodass er sich da vielleicht ein Zeitfenster suchen konnte.
Das wird letzten Endes nicht aufgeklärt werden können, aber wenn ich jetzt so an meine Schulzeit denke, die Schulen, an denen ich gewesen bin, sowohl die Realschule und dann später das Gymnasium, da waren die Lehrerparkplätze tatsächlich so gelegen, dass man da durchaus unbemerkt hätte hantieren können.
Hm.
Also so ein bisschen abseits, nicht einsehbar unbedingt aus den Unterrichtsräumen. Ich nehme an, dass es hier in Marienheide ähnlich gewesen sein wird.
Wahrscheinlich, ne? Also ich glaube auch, dass sie jetzt nicht unbedingt direkt neben den Fenstern der Klassenräume waren, sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Und es ist ja auch nicht möglich, dass die Bombe vorher angebracht wurde.
Nee, dann hätte die ja beim ersten Zündvorgang wahrscheinlich schon explodieren müssen. Also die muss ja, schon irgendwie während dieser Standzeit auf dem Parkplatz angebracht worden sein.
Ja, genau.
Es ist halt einfach so ein dramatisches Ding. Ne? Ich finde diese Femizidgeschichte, die wirkt immer so ein bisschen, das ist immer so ein Begriff, mit dem viele Leute nichts anfangen können. Und das ist hier so ein klassisches Lehrbeispiel, wie irgendwie so eine Beziehungsdynamik, wie so Liebe in Hass umschlägt, wenn da mal Liebe war. Ne? Also ich meine, so wie er beschrieben wird, so sehr bisschen distanziert, sehr kontrollierend und dann eben auch der Frau schon vorwerfend, dass er diesen kontrollierenden Einfluss über sie verloren hat. Das spricht ja eigentlich auch nicht unbedingt für Liebe. Liebe bedeutet ja auch den Partner, ja, dem Partner freie Entfaltung zuzugestehen und eben auch den Partner dabei zu unterstützen, sich frei zu entfalten und nicht den Partner einzuengen und kontrollieren zu wollen.
Ja, genau.
Aber unterstellen wir einfach mal, dass es mal irgendwann Liebe gab, dass es da auch dass es eine Liebeshochzeit war. Einfach wie das umschlagen kann in so diesen Vernichtungswillen, auch aus diesem Verlassensein heraus, aber auch aufgrund dieses diffusen, mir wird hier was weggenommen, was mir zusteht und was du haben möchtest, was ich dir nicht geben möchte. Ne? Irgendwie, du wirst mich monetär ruinieren vielleicht.
Ja, es ist schon verrückt, wie nah Liebe und Hass dann doch beieinander sind, ne? Also auch diese Sache mit diesem Revenge-Porn, was du gerade eben gesagt hast, ne? Es ist ja auch unvorstellbar gewesen, dass das Bilder, Aktfotografien sind, die aufgenommen wurden, als zwischen den beiden noch Liebe dominierte. Davon ist jetzt mal auszugehen, ich weiß es nicht.
Ja.
Und dann schlägt das eben so um. Das ist schon krass.
Ja, der Bruder des Opfers hat dann auch, wie gesagt, vor Gericht ausgesagt, dass er das eben auch live miterlebt hat, wie so diese Dynamik sich geändert hat hin zu großer Wut und fast schon Hass der Ex-Frau gegenüber, eben weil diese einfach ein freieres Leben führen wollte und einfach in ihrer Position als intelligente Frau mit einem guten Beruf sich einfach nicht klein machen lassen wollte, ne?
Ja.
Das eine Zeit lang mitgemacht hat,
Ja.
aber dann irgendwann das nicht mehr wollte. Und er hat diese Entwicklung einfach mit Wut und Hass quittiert. Und das ist einfach total dramatisch. Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, den Versuch einer Dokumentation zu diesem Thema, beziehungsweise da sollte das nochmal so zeitungsberichtmäßig zum 25. Jahrestag nochmal aufgearbeitet werden.
Ja.
Und da wollten die Reporter rausfinden, warum es keine Hilfe der Polizei gab, obwohl Irmgard H. sich mehrfach auch an die Polizei gewandt hat und auch die Bedrohungslage geschildert hat, die von ihrem Ex-Mann ausgeht.
Ja.
Und da war dann die Antwort der Polizei, man könnte dazu keine Stellung mehr nehmen, weil der Fall 25 Jahre zurückliegt und man die Akten alle vernichtet hat. Also man konnte dann da nichts mehr zu sagen. Das kann natürlich jetzt auch eine bequeme Exit-Strategie gewesen sein, weil man da nichts zu sagen wollte, aber es ist halt offensichtlich so, dass es da nichts mehr gibt.
Ja, also ich sag mal, da rückblickend Verantwortliche zu suchen, das ist natürlich ein Aspekt, der irgendwie auch in den Hinterkopf gerät, ne, würde ich sagen. Vielleicht ist das nach 25 Jahren tatsächlich nicht mehr so relevant, aber unmittelbar nach der Tat werden diese Fragen groß geworden sein. Also das kann man sich gar nicht anders vorstellen.
Ja, was für mich sehr, sehr schwer nachvollziehbar ist, ich kann mich, wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, da reinversetzen, dass ich denke, okay, er hat sich von seiner Ex-Frau verlassen und sehr, sehr ungerecht behandelt gefühlt. Aber auch dieser Schritt, ein weiteres unbeteiligtes Opfer in Kauf zu nehmen, das finde ich krass, denn diese Fahrgemeinschaft existierte wohl schon einige Zeit. Also auch wenn er wahrscheinlich die genauen Tage nicht kannte, er wusste, seine Frau nimmt oftmals diese Kollegin mit.
Ja.
Und abgesehen davon, auf so einem Lehrerparkplatz, da sind ja auch Menschen unterwegs. Ja?
Genau.
So eine Explosion kannst du nicht kontrollieren. Das könnte das Auto neben dir betreffen. Jemand könnte neben dem Auto stehen. Kinder könnten da rumlaufen. Also dieser Mensch hat im Prinzip,
Ihm war alles egal.
dem war alles egal. Der war so
Genau.
blind vor Wut und Hass und hatte einfach nur diesen Fokus auf Rache,
Ja.
dass er zum einen dieses eigene mögliche Glück in seinem Leben gar nicht mehr gesehen hat. Ey,
Genau.
ich bin in einem guten Alter, ich habe einen guten Job, ich habe
Ich
eine
habe hier
neue
noch mal eine
Partnerin,
Chance,
ja, ich
genau.
habe eine Chance, ich
Ja.
kann im Prinzip komplett von vorne anfangen.
Genau.
Der war nur auf Vernichtung gepolt und es war ihm egal, wer da mit ins Gras beißt.
Genau. Also so Kollateralschäden hat er einfach so in Kauf genommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise ihre Freundin und Kollegin Agnes H. möglicherweise auch irgendwie nochmal eine tragende Rolle hinsichtlich dieses Freiheitswunsches von Irmgard irgendwie darstellte, in der Form, als dass die beiden vielleicht viele unternommen haben oder sie eine Freundin von ihr auch wurde, sie vielleicht begleitet hat in der Zeit. Das heißt also, möglicherweise wurde Agnes dann auch irgendwie, ist auch zur Zielscheibe geworden, sozusagen, in diesem Kontext. Und was aber so diese Blindheit betrifft, für andere drückt sich natürlich auch darin aus, dass er eben sich hat Hilfe geholt von diesem anderen Kollegen von ihm, ne, der ihm da geholfen hat. Ihm war es ja offensichtlich auch nicht wichtig, dass er damit auch einen Täter produziert.
Nee, das war ihm offensichtlich total egal. Und wie gesagt, dessen Rolle kann man halt schwer beleuchten, aber ich neige auch so ein bisschen dazu, dass ich dem auch nicht so richtig abnehme, dass er die Schwere dieses Anschlags nicht einschätzen konnte. Denn wie gesagt, er war offensichtlich kompetent genug, da diese Bombe mitzubauen. Die hätte der Haupttäter wohl alleine nicht bauen können.
Ja.
Und mir erschließt sich nicht, wie man diese Kompetenz haben, aber dann offensichtlich nicht verstehen möchte, dass das einfach tödlich enden wird, ne?
Ja, genau.
Ja, aber wie gesagt, das ist vor Gericht seine Position. Das wird dann auch geglaubt. Es wird einfach ihm abgenommen, dass er sich durch die Schilderung seines Freundes in diesen Freund so stark hineinversetzen konnte, dass er diese Wut teilen konnte und dann eben diesen Streich spielen, in Anführungsstrichen, so wurde es dann genannt, ihr einen Denkzettel geben. Und ja, es wird mit 9 Jahren quittiert. Der Haupttäter selbstverständlich lebenslang.
Mhm.
Also das ist ja gar nicht anders möglich.
Ist der mittlerweile draußen oder sitzt er noch
lebenslang? Da habe ich keine Informationen zu.
Okay.
Ja, die Frage ist natürlich, was wäre vielleicht heute anders? Wäre heute irgendwas anders? Ich weiß es nicht. Also wir haben natürlich jetzt heute eine etwas andere Gesetzeslage. Es gibt stärkere Gesetze gegen Stalking, das er auch betrieben haben soll, seine Ex-Frau betreffend. Also er hat sie dann immer noch überwacht, auch immer wieder. Ist da zu Hause aufgetaucht, hat sie wissen lassen, dass er sie nicht in Ruhe lassen wird, dass sie unter Beobachtung steht. Es gibt das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Das kann dann eben dazu führen, dass ja mögliche Aggressoren oder Leute, vor denen man Angst haben muss, aus der Wohnung verwiesen werden, sich der Wohnung nicht nähern dürfen, sich bestimmten Lebensbereichen nicht nähern dürfen, also beispielsweise im Arbeitsbereich oder so.
Mhm.
Aber das ist natürlich auch irgendwo nicht unbedingt ein abschreckendes Ding, weil das ja auch erstmal durchgesetzt werden muss. Ne?
Ja, ja, klar. Ja, was wäre heute anders? Ich könnte mir vorstellen, dass sowas weitaus digitaler stattfinden würde, über, keine Ahnung, Social Media, WhatsApp oder sowas halt, möglicherweise aber auch unterbunden werden würde, eben durch Polizei, weil, und wie du gerade schon sagtest, das Thema Stalking halt mittlerweile bekannt und anerkannt ist. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass auch diese Materialbeschaffung eingeschränkt ist. Also ich würde mal zumindest hoffen, dass es auch dahingehend Ermittlungen gab, woher er diese Materialien hatte, das Magnesium und das Schwarzpulver, und dass eben solche Möglichkeiten des Einkaufs unterbunden werden. Gleichwohl muss man natürlich sagen, heute Darknet, ne? Also da gibt es natürlich wiederum auch andere Möglichkeiten.
Absolut, ja. Ich denke, unterm Strich wäre heute einfach anders, dass solche Bedrohungsmomente, die die Frau geschildert hat, von den Behörden ernster genommen worden wären.
Ja.
Das hat man ja in den letzten Jahren gelernt, diese Lehre hat man immer wieder gezogen, dass Frauen eben häufig Opfer sind, dass solche Sachen oft ernst zu nehmen sind. Es hätte da vielleicht eine Gefährderansprache von der Polizei gegeben und dann wäre beim Täter zumindest auf dem Schirm gewesen, yo, die kennen die Geschichte, ich bin da auf dem Schirm, wenn irgendwas passiert, dann stehen die als allererstes bei mir vor der Tür. Das hat, ja, hat er in seiner Arroganz vielleicht ganz unterschätzt. Oder es war ihm egal, er war vielleicht so blind vor Rachsucht, dass ihm auch egal war, dass er Konsequenzen trägt.
Ich glaube, das ist so. Also ihm wird wahrscheinlich klar gewesen sein, dass sie ihn kriegen und dass sie ihn auch direkt verdächtigen und halt niemanden anderen. Aufgrund der Vorgeschichte und aber auch aufgrund der Skills. Denn dass eine Lehrerin einfach so quasi durch eine Autobombe stirbt, ist ja mal absolut exotisch.
Ja, das ist generell natürlich absolut exotisch. Wobei wir in vielleicht der nächsten Folge, oder zumindest in einer der nächsten Folgen, eine ähnliche Ausgangstat haben werden. Aber
Radio Siegen oder?
Radio Siegen. Ich werde dich spoilern.
Okay. Ja, ja. Okay, dann bin ich gespannt.
Aber für heute bleibt mir mal wieder nur der Dank an die Zuhörerschaft. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Diese kleine Geschichte aus Marienheide hier im 6. Fall Radio Siegen. Danke Daniel mal wieder und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Wir freuen uns, wenn ihr generell im regulären Podcast einschaltet. Folgt uns bei Instagram, lasst die Community wachsen und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Ciao.
Ciao.